Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Uta von Arnim ist Ärztin für Allgemeinmedizin, hat als Journalistin beim Berliner Tagesspiegel gearbeitet. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben über ein Institut in Riga und die Geschichte eines dort tätigen NS-Arztes, der ihr Großvater war. Es ist ein Buch geworden, das einem beim Lesen das Blut gefrieren lässt. Uta von Arnim ist bei uns im Studio. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag.
Mit einem Foto beginnt Ihr Buch. Ein Geburtstagskuchen wird angeschnitten zum 4. Geburtstag der kleinen Uta. Man sieht sie auf dem Bild, wie ihr Großvater ihnen mit dem Messer hilft. Sie nennen ihn ihren schönen Opa. Wann wurde Ihnen denn klar, dass seine Geschichte und das, was er tat, alles andere als schön, sondern furchtbar war?
Das wurde mir zum ersten Mal klar, als ich bei der Beerdigung meiner Großmutter war und wir mit den Verwandten zusammensaßen und über die Vergangenheit sprachen. Ich hatte ihn vorher immer also als freundlichen Landarzt wahrgenommen. Und dann fragte ich, ja, was war er denn früher, als ihr im Osten lebtet, als ihr im Wartegau lebtet, als ihr in Riga lebtet? Und da kam erst ein Zögern und dann kam die Antwort, dass er eine leitende Funktion hatte. Und danach kamen nicht mehr viele Details. Also es war nichts weiter bekannt. Und da dachte ich, irgendwas stimmt da nicht. Da ist etwas verborgen, vergraben.
Herbert Bernsdorf heißt Ihr Großvater. Er ist in Riga geboren, 1892. War Mediziner wie Sie und hat eben dieses Institut in Riga gegründet. Er ist mit Mitte 70 in der Bundesrepublik gestorben. Sie waren damals 4 Jahre alt. Was haben Sie als erstes recherchiert? Wie sind Sie da vorgegangen auf der Spurensuche nach diesem Großvater?
Ich habe als erstes die Verwandten interviewt, also viele Gespräche geführt mit den Kindern meines Großvaters, auch mit weiteren Verwandten, Onkeln, Tanten, zu seiner Persönlichkeit und was sie wussten. Aber sie wussten nichts über seine Vergangenheit, sondern eigentlich gab es nur Erinnerungen aus der Nachkriegszeit. Und dann habe ich angefangen, in Archiven zu recherchieren. Also ich habe im Bundesarchiv Berlin viel gefunden. Da ist der gesamte Schriftverkehr seiner Abteilung. Und dann habe ich auch noch in anderen Archiven, in Hamburg, in Schleswig, in Riga, einiges gefunden.
Was war das für ein Institut?
Das war ein Institut, in dem an Fleckfieber geforscht wurde. Das ist eine Krankheit, die durch Läuse übertragen wird. Und da ging es speziell um die Entwicklung eines Impfstoffes. Außerdem wurden sogenannte Desinfektoren ausgebildet. Also es war auch ein Lehrinstitut. Desinfektoren waren Menschen, die Schädlinge bekämpfen sollten mit verschiedenen Methoden, mit Hitze, mit Chemikalien. Die wurden dort ausgebildet.
Und was hat Ihr Großvater genau gemacht?
Er war nicht im Institut, er war in Riga. Er war Leiter des Gesundheitswesens in Riga für die besetzten baltischen Staaten und Weißrussland. Das nannte sich zu der Zeit das Ostland. Und da gab es eine deutsche Verwaltung und da war er an der Spitze des Gesundheitssystems. Und das Institut gehörte zu seiner Abteilung.
Sie schildern Ihren Großvater, Sie haben auch seine Frühgeschichte, seine politische Frühgeschichte, wenn man so nennen will, recherchiert. Man kann sagen, er war ja ein Nationalsozialist der ersten Stunden, also schon in den frühen 20er Jahren hat er sich dieser Bewegung ja hingegeben. Sie sagten, dann beschildern Sie ihn, Härte nach außen wurde seine Richtschnur. War das dann auch seine Richtschnur in Riga in dieser Funktion?
Ich denke ja, also was ich aus den Dokumenten, die er unterschrieben hat, entnehmen konnte, drängte er eher immer auf Härte, wenn es darum ging, dass Ärzte irgendwelche angeblichen Verfehlungen begangen hatten, drängte er auf Bestrafung dieser Ärzte. Oder wenn es um Zigeuner ging, drängte er darauf, dass das Zigeunerproblem gelöst werde, was auch immer das heißen mag. Das habe ich ja im Buch da noch ein bisschen beschrieben. ich habe zumindest jetzt nichts gefunden, dass er, denn er hatte ja einen Handlungsspielraum. Es gab natürlich Vorgaben, es gab gesetzliche Vorgaben, es gab Vorgaben aus dem Ostministerium. Ja, er war nicht total frei in seinem Handeln natürlich. Aber ich habe nichts gefunden, dass er das zugunsten der Menschen ausgelegt hätte oder dass er sich eingesetzt hätte dafür, dass etwas abgemildert wird. Das habe ich zumindest nicht gefunden.
Es ist entsetzlich zu lesen, Frau von Arnim, über diese Versuche, die dann an diesem Institut durchgeführt wurden, um einen Immunstoff beim Serum gegen das Fleckfieber zu finden. Man hat dort jüdische Häftlinge als Versuchskaninchen eingesetzt. Sie wurden Läusefütterer genannt. Was waren das für Versuche?
Da ging es um die Entwicklung von diesem Impfstoff gegen Fleckfieber. Und Fleckfieber wird eben durch Läuse übertragen. Und da wurden den jüdischen Häftlingen Läuse auf Arme und Beine gesetzt, damit diese Läuse sich vermehrten. Und das geschah zweimal am Tag im Labor, morgens und abends mussten sie eben diese Läuse mit ihrem eigenen Blut füttern. Also das heißt, sie mussten sich stechen lassen von diesen Schädlingen.
Was wusste Ihr Großvater davon? Oder natürlich wusste er davon, wie viel Verantwortung trägt er für diese Menschenversuche?
Na, ich denke, er trägt, er war eben ein Rad im Getriebe. Das klingt so komisch. Er war nicht ein Rädchen, sondern ein großes Rad. Also er hat nicht die Läuse den Menschen direkt auf die Arme gesetzt. Aber er war an der Spitze von diesem ganzen System. Ja? Also das Institut gehörte zu seiner Abteilung und letztlich trug er die größte Verantwortung.
Das Institut in Riga, die Geschichte eines NS-Arztes und seiner Forschung. Dieser Titel, Frau von Arnim, der klingt so sachlich-wissenschaftlich, als hätten Sie sich ja dazu verpflichtet, zu einer Trennung zwischen den belegbaren harten Fakten und ihrer persönlich-familiären Betroffenheit. War das so?
Ja, das war so. Ich wollte keine Emotionen in die Worte legen. Also natürlich sind die Emotionen deutlich klar unter der Oberfläche dessen, was ich da schreibe, dokumentiere. Aber ich wollte das Entsetzen oder Erschrecken aus den Geschehnissen, aus den Fakten entstehen lassen.
An einer Stelle heißt es, dass mein schöner Opa Hunderten, Tausenden, Hunderttausenden eine tödliche Hölle bereitet haben könnte, halte ich für undenkbar. Ab wann war es denn nicht nur denkbar, sondern unausweichliche Tatsache?
Das war nach dem Zusammentragen der vielen Mosaiksteine, wurde das schon ziemlich deutlich, was da passiert ist. Aber ich kann es eben immer noch nicht mit der Person meines Großvaters zusammenbringen. Also ich kann es nicht denken und ich kann es mir nicht vorstellen. Und trotzdem ist es so, wie ich das dokumentiert habe.
Ich meine, es gibt immer wieder Miniaturen zur Familiengeschichte in Ihrem Buch, kleine persönliche Bemerkungen, dort hier deutlich werden, wie schwer es für Sie gewesen sein muss, sich mit dieser Seite Ihres Großvaters auseinanderzusetzen, von der Sie ja lange Zeit nichts wusste. Hat das in Ihrer Familie denn jemanden interessiert? Haben Sie mit Ihrer Familie darüber gesprochen? Sie sagten, Sie hätten Familienmitglieder interviewt, die wussten ja, was für ein Buch Sie schreiben.
Ich habe ja, als ich die Gespräche geführt habe, natürlich allen erzählt, dass ich eine Biografie meines Großvaters schreiben möchte. Aber zum Zeitpunkt der Interviews hatte ich viele Fakten noch nicht. Und es hat erstaunlicherweise auch nie jemand danach gefragt, also auch später dann nicht, als ich dann schon weiter recherchiert habe, hat keiner gefragt. Und als ich dann eigentlich so erst im letzten Jahr, als ich wirklich die meisten Bausteine zusammen hatte, angefangen habe, auf manche zuzugehen und das vorsichtig zu erzählen, was da zutage gekommen ist, da war es, glaube ich, schwierig für die Familie, das nachzuvollziehen.
Für diese Menschenversuche in Riga wurde Ihr Großvater nie zur Rechenschaft gezogen. Er wurde nach 1945 recht schnell entnazifiziert, obwohl er sich selbst dagegen gesträubt haben soll, haben sie herausgefunden. Er wollte nicht lügen, er wäre immer noch ein überzeugter Nationalsozialist gewesen oder hätte immer noch ans Dritte Reich geglaubt, auch noch 1945. Es ist doch allerdings passiert, dann wurde entnazifiziert, hat dann ganz normal als Arzt gearbeitet über Jahrzehnte.
Ja, er hat dann ganz normal, er hat dann eine Praxis gehabt und hat dort gearbeitet. Und es gab wohl verschiedene Versuche, ihn zu belangen, aber eben wirklich nur in Ansätzen. Es gab so eine Kriegsverbrecherliste eben in Riga, die direkt nach dem Einmarsch der Roten Armee erstellt wurde. Aber da war er ja schon weg. Da stand er auf der Kriegsverbrecherliste und sie kamen natürlich nicht an ihn ran. Und dann gab es in den 60er Jahren nochmal, als der Prozess gegen die Zivilverwaltung Ostland begann, da taucht sein Name nochmal auf in Ermittlungsunterlagen, aber da war er dann schon tot.
Sie haben im Zuge Ihrer Recherche auch noch einen Bruder Ihres Großvaters aufgespürt. Es war ein, damals, als Sie ihn getroffen haben, ein 98-jähriger ehemaliger Obersturmführer der Waffen-SS. Was war das für eine Begegnung?
Das war eine sehr merkwürdige Begegnung, weil er sich freute, dass ich auf ihn zuging, dass ich ihn besuchen kam, weil wir uns ja überhaupt nicht kannten. Ich wusste ja vorher von seiner Existenz gar nichts. Und der hat mir eben viel erzählt und war sehr herzlich und nett. Und als ich ihn dann am Ende darauf angesprochen habe, was er im Osten getan haben könnte, hat er mich dann rausgeworfen.
Es ist schwer, dieses Buch zu lesen. Es recherchiert auf eine kühle, sachliche Art alles, was da passiert ist. Und das ist schon schrecklich genug. Aber zugleich merkt man natürlich auch den Prozess des Schreibens, den Sie mitreflektieren. Wie schwer ist es Ihnen wirklich gefallen? Ich habe mir das immer vorgestellt, wie sitzt man da am Schreibtisch, am Computer? Wie schreibt man so ein Buch, wenn man also stapelweise Dokumente, Fakten vorher gesehen hat, zusammengetragen hat und jetzt irgendwie es zu Papier bringen muss und zugleich auch immer diesen Gedanken, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass das mein Großvater war.
Naja, das war schon an bestimmten Stellen war es kaum zu schaffen, dann gab es immer Phasen, wo ich tagelang gar nicht weiterschreiben konnte und völlig blockiert war. Ich konnte noch nicht mal denken und meinen Kopf auf einen bestimmten Gedanken fokussieren. Aber irgendwie ging es dann doch immer wieder weiter. Ich habe natürlich auch oft darüber nachgedacht, abzubrechen. Aber dann war ich schon so weit und dachte, jetzt muss ich da durch und es soll fertig werden. Aber es war stellenweise schon kaum erträglich.
Man spricht ja mittlerweile immer häufiger so von transgenerationeller Übertragung, von Schuldzusammenhängen. Das ist auch so ein Punkt, den Sie immer wieder streifen und reflektieren. Also inwieweit fühlt man sich plötzlich selbst schuldig als Nachgeborener, obwohl man de facto überhaupt keinen Funken von Schuld eigentlich haben kann. Aber es ist nun mal die Familie, es ist nun mal sozusagen der eigene Großvater, den man geliebt hat und den man schön fand und alles.
Naja, es ist schon so, dass man dem nicht entkommt, wenn man feststellt, dass in der Familie so etwas war, dass beeinflusst schon das Leben und Denken und Fühlen einer Familie. Und ich denke, das ist in vielen, vielen Familien so. Mit dem Begriff des transgenerationellen Traumas, das finde ich ein bisschen schwierig. Und auch, was es dort zum Teil an Publikationen oder Ideen gibt dazu, dass ich wollte jetzt kein persönliches Betroffenheitsbuch schreiben, weil ich finde, dass wenn man jetzt psychische Befindlichkeiten oder auch Krankheiten darauf zurückführt, was mit den Großeltern war, das ist zu eindimensional. Ja.
Sie sind Ärztin, Frau von Arnim, und Ihr Großvater war auch Arzt. Und beide haben Sie den hippokratischen Eid wohl geschworen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man selbst Ärztin ist und sozusagen geschworen hat, eigentlich Leid von Menschen abzuwenden, dass es noch schwerer ist, sich vorzustellen, wie diese Ärzte, es waren ja wirklich viele, diese Ärzte so praktisch alles vergessen konnten, was ihre ja auch ärztliche Menschlichkeit ausmacht.
Ja, das ist, wie ich sagte, auch für mich heute auch nicht nachvollziehbar, aber das kann eben nur durch diese Ideologisierung der Medizin bedingt sein und durch diese seltsamen Zielvorstellungen und durch die Gruppe, dass man sich gegenseitig bestätigt hat, dass das so richtig ist und durch die Konkurrenz. Mich macht das weiterhin fassungslos.
Uta von Arnim, ich danke Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.
Und Ihr Buch, das Institut in Riga, die Geschichte eines NS-Arztes und seiner Forschung, ist jetzt im Verlag Nagel und Kiemche erschienen. Es hat 240 Seiten und kostet 22 Euro.